herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Dein Rezept fürs Leben, dem Podcast mit viel Leidenschaft für die Pharmazie und einem großen Herz für Thüringen. Mein Name ist Danny und ich freue mich heute ganz besonders auf mein Gespräch mit einer Apothekerin, die nicht nur in der Offizin zu Hause ist, sondern auch Themen wie Digitalisierung, Patientinnenorientierung, Frauengesundheit mit großem Engagement vorantreibt. Sie verbindet pharmazeutisches Wissen mit neuen Ideen für die Zukunft der Apotheke. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Tilly Duderstadt, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch nehmen.
Vielen Dank auch, dass ich hier sein kann. Das freut mich ganz doll, dass ich wieder in Thüringen sein kann heute.
Fangen wir vielleicht am Anfang an. Sie sind leidenschaftliche Apothekerin. Sie sind heute auch bei einer Fortbildung und die Teilnehmer und Teilnehmer waren sehr, sehr begeistert. Und was hat Sie denn eigentlich bewogen, Pharmazie zu
machen? Ja, das ist eine spannende Frage, da ich eigentlich eher doch kreativ unterwegs war. Also ich habe auch in meinem Abitur damals gar nicht so richtig was mit Pharmazie gehabt oder halt Chemie. War schon eine Leidenschaft, aber eigentlich war eher Musik und Spanisch eine interessante Kombination. Und ich habe aber zunehmend gemerkt, dass ich vor allem merke, dass das Gesundheitssystem in Deutschland irgendwie gerade in einem Wandel ist und vor allem halt durch den demografischen Wandel doch mehr ambitionierte Leute auch braucht. Und mich hat das halt immer mehr beschäftigt, wie halt auch unser Körper funktioniert. Und auch wenn ich Berlinerin bin, fand ich es immer wieder schön, in die Natur zu fahren und dort halt von Pflanzenbestimmungen über Pilze sammeln. War das irgendwie so eine neue Erkenntnis von mir, dass ich doch all das mit Pharmazie verbinden kann. Und ja, dadurch habe ich dann angefangen, mich umzuschauen und habe in Berlin erstmal eine PTA-Ausbildung tatsächlich angefangen. Und am Netterverein wurde mir dann halt immer wieder nahegelegt, Chemie funktioniert doch bei dir super. Du musst unbedingt Pharmazie studieren. Ja, und so habe ich mich halt umgeguckt und habe dann festgestellt, dass von meinem Kiez im Prenzlauer Berg die Uni doch ein bisschen zu weit weg für mich war. Und habe dann halt eine Freundin, eine alte Grundschulfreundin hier in Jena besucht. Und ja, und sie hat mir gesagt, so, dann lass uns doch mal zu dem Pharmazielehrstuhl gehen. Der ist fußläufig. Und ich so, was? Fußläufig? Ja, und dann stand ich damals vor der Tür von der pharmazeutischen Fakultät und habe mich für die Pharmazie entschieden.
Das heißt, eine bewusste Entscheidung in den Bereich Medizin, Pharmazie zu gehen, war damals schon die öffentliche Apotheke im Blick oder war erstmal so die Pharmazie als Gesamtwissenschaft im Blick?
Tatsächlich als Gesamtwissenschaft auf jeden Fall, weil einfach diese Mechanismen mich total interessiert haben, wie halt Enzyme funktionieren oder ja auch am Ende irgendwelche Wirkstoffe im Körper Effekte auslösen. Also das fand ich total spannend. Und ja, und dann habe ich halt, genau, und diese pflanzliche Seite, die wirklich in Jena hervorragend war, fand ich total schön, dass wir botanisch wirklich durch die Wälder gezogen sind mit
das
dem Buch.
Besonders
das ich hab's geliebt. Das war wirklich schön. Genau. Und ja, und in dem Zusammenhang habe ich halt schon gesagt, okay, da müssen wir auch mehr machen und halt auch, ja, die Gesundheitskompetenz letztendlich in der Bevölkerung fördern. Und ja, die Apotheke vor Ort ist halt eigentlich der Ort, wo sie niederschwellig halt wirklich mit einem Akademiker sprechen können, ohne Termin. Und das ist ja schon was Besonderes und da, ja, habe ich halt meine Leidenschaft in der Vorortapotheke dann am Ende auch entdeckt. Ja.
Das merkt man und spürt man sofort. Ich will trotzdem noch ein wenig über das Studium reden, habe auch das Gefühl, dass Sie da eine positive Assoziation haben. Wenn Sie zurückblicken, was war das Schönste im Studium?
Ja, die pharmazeutische Biologie, logischerweise. Also ganz spannend. Also auch fand ich tatsächlich Technologie total interessant, auch im Zusammenhang jetzt mit meinem digitalen Interesse, da wir halt dort auch schon von Darreichungsformen erfahren haben, die halt irgendwie mit Chips funktionieren. Also dass halt genau gemessen worden ist, wo der Wirkstoff sich gerade im Körper befindet. Fand ich total spannend. Da muss ich auch sagen, war ich ganz glücklich, dass ich eine Professorin hatte, die da uns wirklich diese innovativen Ansätze auch wirklich immer wieder im Lehrbereich in den Veranstaltungen nahegelegt hat.
Wenn Sie nochmal studieren würden, würden Sie es wieder in Jena machen?
Ja, auf jeden Fall, gerade als Berlinerin. Nein, einfach der Hintergrund ist, dass genau dieses Studentensein irgendwie doch auch Raum hatte und ich halt in Berlin, ich liebe die Kultur in Berlin und vor allem die Möglichkeiten, was wir alles machen können. Aber hier ist halt eine Entschleunigung immer gewesen. Also auch wenn ich aus dem Wochenende dann wieder in Jena angekommen bin, war ich halt immer, oh, okay, die Berge um mich rum. Ich habe immer meinen gleichen Weg, der war immer kurz, mit dem Fahrrad, maximal 10 Minuten, manchmal hoch zum Campus, mit dem Berg hoch war anstrengend, ja. Aber ja, genau, diese Naturverbundenheit, die in Jena existiert, finde ich total, total schön. Und da bin ich auch total dankbar, dass ich das hier machen konnte. Und ja, also Jena ist ein sehr guter Standort auch. Und ich fand es auch schön, dass wir so ein bisschen mit den Medizinern tatsächlich zu tun hatten. Also das war auch, das habe ich dann im Nachgang auch gemerkt, dass das gar nicht so selbstverständlich war, dass wir da mal in der Pathologie waren und uns das angucken konnten und da auch so eine gewisse, ja, Zusammenarbeit schon aufgebaut worden ist.
Müsste man das viel mehr verstärken?
Unbedingt. Also das tut auch eigentlich gerade mir ein bisschen weh, dass wir jetzt im Berufsleben doch irgendwie zu wenig interprofessionell zusammenarbeiten. Also wir tun es immer mehr, aber irgendwie fehlt da sozusagen der gemeinsame Weg manchmal.
Umso wichtiger wäre es, dass man solche Modelle wie Armin bundesweit ausrollt. Aber wir kommen auf das Medikationsmanagement. Auch das liegt Ihnen am Herzen, gleich noch zu sprechen. Aber ich würde Sie erstmal, ich glaube, der Bundesgesundheitsminister ist auch, oder Gesundheitsministerin wäre auch für die Approbationsordnung zuständig, wenn ich das richtig im Blick habe. Wenn Sie jetzt die Approbationsordnung komplett neu schreiben dürfen, was von den aktuellen Inhalten würden Sie eher zur Seite legen?
Vom Studium quasi. Radikal. Also, ich liebe Strukturformeln, aber es war ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, ich finde es auch immer noch cool, dass Menschen nach wie vor Strukturformeln aufmalen können in unserem Berufsfeld, aber ich brauche es nicht. Ich brauche es gar nicht mehr. Fürs Verständnis war es super, hat mir auch sehr viel geholfen, aber es war halt wirklich sehr, sehr viel fleißiges Aufmalen von Strukturformeln. Was ich auf jeden Fall jetzt mittlerweile reinnehmen wollen würde, ist halt wirklich die digitale Kompetenz, ne? Also, dass wir halt wirklich anfangen zu gucken, was bedeuten die statistischen Verfahren, die halt in KI auch drinne stecken, ne? Und wie können wir halt wirklich fundiert mit Gesundheitsdaten arbeiten? Also, da fehlt, finde ich, unserem Berufsstand komplett die Expertise und wir brauchen eigentlich mehr Informatik vielleicht auch in unserem Studiengang. Vielleicht sei es halt wirklich wenige Stunden, aber dass man wenigstens mal eine Vorstellung bekommt, wo wir unsere zukünftige Apotheke aussehen. Ne?
Können wir vorstellen, dass der ein oder andere Professor oder die Professorin gerade in Unmacht gefallen ist, aber grundsätzlich kann ich das absolut nachvollziehen, denn das ist ein wichtiger Bereich, der immer größere Bedeutung hat und das zeigen Sie ja auch. Auch das werden wir im Gespräch noch ansprechen. Vielleicht nochmal zum Studium. Der Abschluss ist immer ein praktisches Jahr. Wie war Ihr praktisches Jahr? Was haben Sie für Eindrücke gesammelt?
Also ich habe einmal in der Industrie mein erstes Halbjahr gemacht und das zweite dann in der Apotheke. Und ich habe tatsächlich eine Weile gebraucht, ich wirklich eine Apotheke für mich gefunden habe, die mir, ich sag mal, spannenden pharmazeutischen Input auch gibt. Und da bin ich halt auf die Ärztehausapotheke gekommen, die halt in den Schönhauser Leerkaden, also gegenüber den Schönhauser Leerkaden in Berlin, im Herzen ist und fand das halt total spannend, weil wir da halt wirklich mit sehr vielen Rezepten konfrontiert werden und wir halt dort auch eine enge Zusammenarbeit den Arztpraxen natürlich auch haben und wir da immer wieder diese patientenzentrierte Beratung im Fokus steht, also wirklich Arzneimittel. Und wir halt da auch Medikationsanalysen schon damals immer mehr thematisiert hatten. Und das fand ich halt super wichtig und spannend. Und ja, mittlerweile habe ich ja auch einige FIPs bei uns und möchte denen halt auch immer mehr noch die Möglichkeit geben, nicht nur, wie heißt es häufig so schön, ich werde vorne abgestellt und darf alleine den HV meistern. Das ist auf jeden Fall überhaupt nicht sind nicht meine Werte. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir halt unterschiedliche Projekte tatsächlich auch mit den FIPs auch umgehen. Und das machen wir in unserem ganzen Unternehmen auch, dass wir halt wirklich den FIPs ein Gemeinschaftsgefühl am Ende auch geben. Und ja, auch am Ende die erste Plattform zum Netzwerken, ne?
Ich nehme an, dieses pharmazeutische Praktikum hat bei Ihnen positiven Eindruck hinterlassen. Sie haben ja gesagt, dass Sie zum Anfang war noch nicht klar öffentliche Apotheke. Dann, glaube ich, ging es aber direkt nach dem dritten Staatsexamen der öffentlichen Apotheke los. Das heißt, Sie müssen sich irgendwie im praktischen Jahr verliebt haben?
Wie schön. Ich glaube, die große Liebe kam tatsächlich auch durch Ina und Maria, muss ich ehrlich sagen.
Müssen Sie vielleicht den Hörerinnen vielleicht noch erklären, wer Ina und Maria
sind? Genau, das sind die Inhaberinnen von den Apotheken mit Herz, und die Nordring-Apotheke, in der ich Filialleitung bin, ist einer der wunderbaren Apotheken mit Herz, Apotheken halt. Genau, und ja, die beiden haben halt wirklich dafür gesorgt, dass man dieses visionäre Denken halt in die Apotheke auch bringt. Und wir halt Apotheke nicht nur als Abgabestelle von Arzneimitteln verstehen, sondern halt wirklich unsere pharmazeutische Expertise auch preisgeben können und auch wirklich in Interaktion mit den Patienten gehen können. Und das haben sie auf jeden Fall uns im Team so gut vermittelt, dass ich halt auch da mittlerweile mit Herzblut dabei bin und natürlich auch Innovationen gerne mitgestalte.
Wer Ina etwas näher kennenlernen will, den empfehle ich die Podcast-Episode mit ihr. Auch sie war schon mal zu Gast in unserem kleinen Podcast-Studio. Sie haben sich dann entschieden, im Bereich Gesundheitsmanagement und die digitale Gesundheit an der Fachhochschule des BFI Wien. Was war der Hintergrund für dieses Engagement?
Ja, also das war auch ganz spannend, weil ja, ich habe ja mein drittes Staatsexamen eigentlich in der Corona-Pandemie auch gehabt. Das heißt, wir haben den Kammerunterricht auch komplett online gehabt. Und genau, und da fing das halt erstmalig an, dass man ja auch digital Lehrveranstaltungen wahrnehmen kann. Und ja, immer mehr auch im Gesundheitswesen eine Affinität für Digitalisierung geschaffen worden ist. Also die digitale Transformation eigentlich einen riesen Ruck vorwärts gemacht hat. Und das war halt auch mein Impuls zu sagen, na ja, also irgendwie möchte ich gerne jetzt in diesem Bereich mich mal ein bisschen umhorchen und gucken, was ist das eigentlich? Was heißt Digitalisierung im Gesundheitswesen? Und genau, und da habe ich halt geguckt, was so möglich ist, und habe halt, da ich halt wirklich das auch neben dem Beruf machen wollte, habe dann halt einen Studiengang gefunden, und genau, der heißt MBA im Gesundheitsmanagement und Digital Health, und der hat mir halt erstmalig dann so richtig die digitalen Einblicke quasi auch gegeben und hat mich dann jetzt auch dazu bewegt, meine Masterarbeit zur elektronischen Patientenakte zu schreiben und konkret halt zu gucken, ob die Daten, die wir dadurch gewinnen, geschlechterspezifische Pharmakotherapie ermöglichen. Und ja, damit habe ich mich dann plötzlich mit zwei Themen sehr intensiv beschäftigt, in den beiden, sage ich mal, noch wenig Daten existieren.
Das ist sicherlich auch mit ein paar Kosten verbunden. Haben Sie Unterstützung? Das ist ja neben, also sowohl Zeit als auch Kosten, das muss ja alles investiert werden. Das ist ja nicht so ganz ohne, oder?
Das stimmt. Aber ja,
ist
man
Ihnen
muss
wichtig?
Halt, ja, ich habe in meine Zukunft investiert, würde ich sagen. Also das war jetzt auch, also ja, da sehe ich halt meine Zukunft und mein Interesse auch, ne? Also da ist einfach meine Initiative am Ende auch drin, ne?
Zu Ihrer Tätigkeit in der öffentlichen Apotheke. Sie haben gesagt, Sie sind Filialleiterin für diejenige, die es vielleicht nicht so viel vorstellen kann. Was ist so Ihr Arbeitsalltag? Wie gestalten Sie die Filialleitung? Was haben Sie für Aufgaben? Was müssen Sie machen? Abstimmung, mit wem müssen Sie reden? Was kommt da alles so auf Sie zu?
Also ganz spannend auch da. Wir haben ein bisschen innovativeres Konzept uns überlegt. Und zwar haben wir so sogenannte Doppelspitzen geschaffen. Das heißt, ich habe eine Stellvertretung, mit der ich sehr, sehr eng zusammenarbeite. Und wir gemeinsam führen das Team. Und das Team haben wir so aufgebaut, dass jeder quasi in Abteilungen arbeitet. Also wir haben jetzt nicht die ganz klassische PTA, die halt nur Rezeptur macht, sondern wir haben halt wirklich Verantwortungsbereiche geschaffen. So auch halt die Medikationsanalyse. Und aber auch die HV-Manager, also Handverkaufsmanager, haben wir geschaffen, die sich halt insbesondere mit Empfehlungen, die wir noch zusätzlich zu den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln geben, damit auseinandersetzen und dem Team das halt mitteilen. Und ja, also da sind wir halt eigentlich als Team zusammen. Und ich würde sagen, wir motivieren uns gegenseitig, und ja, meine Fäden ziehe ich nicht alleine, sage ich mal so ganz schön. Und das ist mir ganz wichtig, dass Führung halt auch viel Vertrauen in die Mitarbeiterinnen ist. Und ja, da arbeiten wir halt wirklich eng zusammen. Wir ermöglichen Feedbackgespräche tatsächlich auch, wie das vorhin auch hier kurz Thema war, einmal halbjährlich. Und das sorgt für ganz viel Innovationskraft auch von den Mitarbeitern aus. Und tollste Ideen kommen halt da auch. Und Sie hatten ja vorhin auch gesagt, Pharmazie ist ein abstrakter Begriff. Im Medikationsanalyse ja am Ende auch. Aber wir vermarkten Medikationsanalyse. Und wenn die Patienten nicht wissen, was Medikationsanalyse ist, haben wir ein Problem. Das heißt, wir haben da auch die Möglichkeit, mittlerweile Teamidee, das einfach ein bisschen anders zu formulieren und vielleicht sogar als pharmazeutische Sprechstunde anzubieten.
Wie würde ich denn die Führungsperson, Frau Duderstadt, wie würde ich die denn als angestellter Apotheker, wenn ich mich bei Ihnen bewerbe, wie würde ich die denn erleben?
Na, auf jeden Fall empathisch, verständnisvoll und ich habe gewisse Erwartungen auch in der Mitarbeit. Also mir ist es wichtig, dass halt auch Ideen von den Mitarbeiterinnen an mich herangetragen werden und wir gucken, ob das halt entsprechend umgesetzt werden kann. Also bedürfnisorientiert ist mir hier auch sehr, sehr wichtig. Und da gucke ich halt auch gerne auf die Tätigkeiten von Pharmazeutinnen im Praktikum und bespreche mit denen auch regelmäßig, was sie halt sich wünschen, noch zu erleben in der Apotheke vor Ort.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind die pharmazeutischen Dienstleistungen, wo die Medikationsanalyse eine ist. Ich sage immer, das glaube ich auch schon fast in jeder Podcast-Episode, wir aus Thüringen würden uns natürlich wünschen, dass das Medikationsmanagement in Zusammenarbeit mit den Ärzten, dass das letztendlich bundesweit etabliert wäre. Aber trotzdem ist natürlich die Medikationsanalyse eine ganz wichtige pharmazeutische Dienstleistung. Und dort sind Sie aktiv auch bei den anderen Dienstleistungen und auch das Impfen machen Sie, richtig?
Ja, absolut. Jetzt haben wir auch bald die Impfnacht. Da freue ich mich auch sehr drauf. Wir haben da auch schon ein richtiges Team, was schon bereit steht zum Impfen. Und genau, und da organisieren wir halt auch, also wir haben halt zwei Beratungsräume. Einer ist vorwiegend für Medikationsanalysen und der andere halt entsprechend für Impfungen. Und ja, da sind wir auf jeden Fall schon sehr hoch motiviert dabei. Da habe ich eine Kollegin, die da federführend ist, die halt wirklich die Impfungen nur so vorantreibt, sage ich mal. Und das freut mich sehr und es wird auch sehr gut angenommen von den Kundinnen, da sie halt einfach spontan in die Apotheke kommen können und sich entsprechend schützen können. Und da sehe ich halt auch das große Potenzial und das habe ich auch schon von den Kundinnen gehört, dass sie halt nicht ewig auf einen Termin warten müssen.
Das heißt, ich kann direkt in Ihre Apotheke, Sie bekommen das so hin, dass ich, wenn ich jetzt morgen in Berlin bin, bei Ihnen klingeln könnte und Sie könnten einen Impftermin organisieren. Das ist ja manchmal so in den Alltag nicht so ganz einfach zu integrieren, aber da haben Sie einen Prozess.
Da haben wir einen Prozess, richtig, genau. Und wir ermöglichen das schon sehr regelmäßig, ja. Und wenn Sie da zu uns in die Apotheke kommen und sich impfen lassen wollen, finden wir immer eine Lösung. Manchmal dauert es eine halbe Stunde, dann ist die Lösung da. Aber ja, also wir haben gerade dann, wenn die Saison losgehen, haben wir halt jedes Mal auch entsprechend diese Impftermine, sage ich mal, schon auch eingerechnet in unseren Dienstplan, damit wir halt da vor Ort schnell agieren können. Genau. Hm?
Sie haben schon angesprochen, Digitalisierung, digitale Gesundheit und KI ist ein Thema, mit dem Sie sich intensiv beschäftigen. Ich würde mal grundsätzlich anfangen. Ihr Blick auf das Thema künstliche Intelligenz und Gesellschaft. Mhm. Es gibt natürlich viele Skeptiker, viele, die auch Sorgen haben, was da passiert. Wenn ich Sie höre, ist da viel Leidenschaft, viel Positives drin. Verstehen Sie auch den Skeptiker bei dem Thema KI?
Also gerade, muss ich sagen, nee, weil gerade im Bereich sensible Daten, ne, und ja, halt Gesundheitsdaten, ist das natürlich extrem schwierig zu handhaben und auch mit dem Gedanke, wo sind denn jetzt eigentlich diese Daten gespeichert, ne? Also das E-Rezept, das ist ja Gott sei Dank, diese ganzen Daten liegen auf einem deutschen Server und bei vielen Sachen weiß man es aber nicht so genau und da, ja, wo kann da KI am Ende ansetzen, wo können wir da halt ja vielleicht eine Datenlücke schaffen oder eine Datenintransparenz, die große Sorge hervorruft, auf jeden Fall. Sehe aber trotzdem, dass wir halt ja auch genau dieses Bewusstsein in der Gesellschaft schaffen sollten, dass KI am Ende nur mit uns Menschen funktioniert. Und nur durch unsere Expertise, auch als Pharmazeutinnen, ist es unheimlich wichtig, dort in der Beratung auch genau diese KI-Tools zu hinterfragen und halt auch mit den Patienten zusammen ChatGPT oder was auch immer uns da vorgelegt wird, zu analysieren und zu bestätigen, dass diese Daten nicht immer ganz korrekt sind und da immer wieder auf die menschliche Expertise doch wieder berufen werden sollte.
Das heißt also, früher war es immer so, dass man entweder was in irgendeiner Zeitung gelesen hat, dann hat man bei Google was gefunden und jetzt findet man was bei ChatGPT. Das kommen dann Patientinnen zu Ihnen und sagen, ich habe da was gelesen, das muss mir doch helfen und Sie klären das dann entsprechend auf. Also es ist jetzt eine neue Situation, dass man auch sowas hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich jetzt schon mehrfach tatsächlich, dass Kunden dann reinkommen und mir sagen, ChatGPT hat gesagt. Und ich stehe dann so da, aha, interessant. Aber ich bin halt nicht mehr erschrocken darüber, weil ich glaube, bei vielen Kolleginnen ist es so, dass halt, was, okay, wie muss ich jetzt damit umgehen? Und ich sage dann zu den Patientinnen, ja, also dann zeigen Sie mir mal, lesen Sie mir mal vor, was steht denn da? Und dann kann ich das eigentlich relativ gut aufdröseln. Ja, da waren halt zum Beispiel eine Diagnose, ja, ChatGPT hat gesagt, ich habe Rosacea, weil ich da und da rote Punkte hatte im Gesicht. Und ich so, okay, und was hat ChatGPT gesagt, was sollen sie machen? Ja, also ich soll Erythromycin bekommen. Und ich war so, okay, Erythromycin, na, das ist ja auch eine sportliche Nummer. Gleich auch noch einen verschreibungspflichtigen Wirkstoff. Naja, und da habe ich dann halt auch mit der Patientin intensiv darüber gesprochen, dass wir ja Gott sei Dank eine sehr, sehr intensive Ausbildung auch haben und entsprechend eine Expertise. Und habe ihr dann halt erklärt, was sie halt mit diesen Daten, die halt so ein Large Language Model am Ende zur Verfügung stellt, wie sie damit umgehen kann. Und dass es nur gut ist, dass sie zu mir in die Apotheke gekommen ist und ich sie persönlich darüber aufklären könnte. Und das geht übrigens auch nur in der Vorortapotheke.
Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Wie kann KI Ihnen helfen in Ihrer Apotheken-Alltagspraxis? Wo können Sie das gut einsetzen? Gibt es da schon fertige Module oder muss man sich so langsam rantesten und versuchen, wo man das nutzen kann, zu prüfen?
Ja, also es gibt schon einige Tools, die wir verwenden können als Apothekerinnen. Ich sehe aber gerade diese große Herausforderung, dass es halt unheimlich viele Tools gibt, die sich auch vor allem als KI-Tools nennen und eigentlich gar keine KI-Tools sind und wir irgendwie gerade ja so ein bisschen im Dunkeln noch tappen und es wäre ganz schön, wenn wir da halt irgendwie eine Struktur haben und eine Transparenz, wie wir wirklich effektiv in der Apotheke künstliche Intelligenz anwenden können. Natürlich, Large Language Models sind Gold wert. Also das ist unheimlich hilfreich bei E-Mail-Formulierungen oder halt auch bei kreativen, also wenn der Input fehlt, einfach wirklich so einen Dialog zu treten mit so einem Assistenten, der, ja, wie kann ich halt bestimmte Aufgaben schneller lösen? Dann gibt's ja auch schon ganz guten Input auch. Oder, ja, liebe KI, kannst du mir halt eine Idee zu einem Workshop für mein Team geben oder sowas? Das sind ja auch ganz spannende Ansätze, die halt auch eine Führungskraft mittlerweile nutzen kann und dafür vielleicht auch ja Coachings anwenden kann, die halt mit den Large Language Models halt funktionieren. Wichtig ist nur, dass wir halt als Apothekerinnen da auch selbstkritisch drüber schauen und immer drüber schauen. Also, dass die Inhalte nicht einfach so in die weite Welt freigelassen werden.
Welche Chancen sehen Sie in der Digitalisierung für die Zukunft der Apotheke? Ich glaube, Sie sehen das eher positiv. Sie sagen, da gibt es viele Möglichkeiten. An was konkret denken Sie da?
Genau, ich denke da auf jeden Fall an den Dienstplan. Das war ja gerade auch bei der Führungswerkstatt ein spannendes Thema. Und ja, da sehe ich auf jeden Fall großes Potenzial, digitale Unterstützung zu nutzen und halt wirklich den MitarbeiterInnen die Möglichkeit zu geben, sich aktiv zu beteiligen und halt nicht lose Zettel auf Schreibtische zu legen, sondern halt wirklich systematisch das auch in Kalender einzupflegen und dort halt ja auch Wünsche oder halt auch Kundenanzahlen entsprechend mit einzupflegen, um dann den Bedarf sinnvoll zu kalkulieren durch digitale Tools. Also da sehe ich großes Potenzial.
Und in der Thema Beratung hinsichtlich EPA und so, sehen Sie da große Chancen?
Auf jeden Fall auch. Sehe aber auch gerade da, also die elektronische Patientenakte ist wirklich der Wahnsinn. Was wir damit erreichen können, ist wirklich großartig. Wir haben die Möglichkeit, so viele Patientinnen-Daten entsprechend gebündelt zur Verfügung zu haben. Das heißt, wir können super Patienten individuell beraten. Und das ist ja schon mal ein guter Schritt. So, wir sind noch nicht ganz angekommen, aber wir sind ja auch immer noch in der Phase des Change-Management-Prozesses. Das heißt, jetzt sind wir immer mehr am Akzeptieren. Und ja, ich sehe da sogar für die Apotheke langfristig nochmal einen neuen ja, Beratungsbereich. Ne? Wir haben plötzlich ganz, ganz neue Daten zur Verfügung, das heißt auch sensible Daten, die wir halt irgendwie anders auch beraten müssen und halt dort auch gucken müssen, wie wir halt diese Räumlichkeiten dafür haben. Ne? Weil Wie können wir dann ein intensiveres Gespräch mit den Patientinnen dazu führen, ne? Also es bedarf auf jeden Fall wieder mehr Zeit auch, ne? Und da müssen wir halt gucken, wie es weitergeht. Und vielleicht auch, was so Datenpflege angeht, das ist mir auch gekommen, dass ich halt gemerkt habe, dass wir ja jetzt sehr viele elektronische Gesundheitsdaten schaffen. Aber diese Daten brauchen ja eine gewisse Kontrolle. Und so eine Kontrollinstanz könnten wir natürlich auch niederschwellig bieten, ne? Also in der Apotheke vor Ort mit meinem Apotheker oder Apothekerin des Vertrauens einfach mal über meine Akte rüberschauen. Vielleicht in dem Moment auch sogar schauen, okay, wie sieht denn mein Impfstatus aus? Oder welche Medikamente nehme ich eigentlich nur unregelmäßig ein, sag's aber nie. Oder genau, also da können wir das Medikationsmanagement wahrscheinlich deutlich erweitern noch zukünftig und vielleicht auch eine neue Funktion in der niederschwelligen Gesundheitsversorgung ermöglichen.
Sehen Sie auch Risiken beim Umgang mit den Gesundheitsdaten?
Ja, absolut.
Wie kann man dem begegnen?
Also natürlich auch Datenmissbrauch. Also das ist natürlich groß geschrieben, Gott sei Dank. Sind wir hier in einem sehr freien Land? Und ja, ich würde das so ein bisschen, also ethischer halt eher auch in Frage stellen, wo wollen wir mit diesen Daten hin? Was kann Politik mit diesen Daten machen? Was kann, ich liebe unsere gesetzlichen Krankenversicherungen, aber welche Daten, welche Erinnerungen, Gesundheitspräventionserinnerungen sind dann halt wirklich so gewünscht oder auch nicht gewünscht von den Patientinnen? Wie gehen wir halt mit, ja, wenn ich mich halt nicht ausreichend gesund ernähre, um, ich meine, an den Daten ist das schnell ersichtlich, gerade so was so die Smart Devices angeht, ne? Also Blutdruckmessungen, die mittlerweile gängig sind, Schrittmesser, und wie gehen wir damit am Ende auch in der Apotheke von morgen um, ne? Also möchte ich den Patientinnen nun immer daran erinnern, ja, was das Gerät auch schon tut, sie haben heute zu wenig Sport gemacht, sie müssen heute noch so und so viele Schritte erreichen. Wollen wir das? Das kann ich nicht so beantworten tatsächlich.
Aber da müssen wir uns als Gesellschaft Gedanken machen. Ja,
auf jeden Fall.
Und das ist eben ein Thema, aber wir dürfen es nicht pauschal verteufeln, sondern es braucht Rahmenbedingungen, die gesellschaftlich vereinbart sind. Bei den vielen Themen, wo Sie sich engagieren, ist auch ein Thema mir sehr aufgefallen, das ist das Thema geschlechtersensible Pharmazie. Fangen wir mal am Anfang an, der Begriff Bikini-Medizin, tatsächlich war der mir nicht so bekannt, aber bei der Recherche mit Ihren Seminaren bin ich darauf gestoßen. Können Sie das kurz erklären, was das bedeutet und warum das hinderlich sein kann?
Ja, also es ist eigentlich irgendwie auch fast schockierend, dass halt in vielen Bereichen, also nicht nur in der Gesundheitsversorgung, sondern halt in sämtlichen Bereichen halt doch der Stereotyp Mann verwendet wird, um Referenzwerte auch zu erzeugen, und angefangen halt von Labordaten über Sicherheitsgurte in Autos. Dort werden vor allem männliche Personen genommen, die halt vor allem auch nicht mal den Norm Mann darstellen. Und das ist halt irgendwie mir immer wieder auf die Füße gefallen. Und vor allem halt dadurch, dass ich mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt habe, habe ich dann halt gemerkt, okay, wir haben irgendwie gar keine richtigen Daten. Wir haben oder zu wenig Daten, um wirklich fundierte Aussagen zu bestimmten Wirkmechanismen im weiblichen Körper zu machen. Genau. Und Bikini-Medizin, genau, das ist ja so ein bisschen halt, ich sag mal, so ein bisschen, wie nennt man das denn? Naja, so spektakulär.
Eine Schlagzeile einfach.
Genau, eine Schlagzeile, danke. Genau, und die verdeutlicht ja auch, dass eine Frau irgendwie nur auf ihr Geschlecht reduziert wurde und der hormonelle Haushalt lange Zeit gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Und Gott sei Dank geht das ja immer mehr durch die Medien auch, dass halt doch auch die Wechseljahre ein sportliches Thema mittlerweile sind und auch ein extrem wichtiges. Und ich fühle mich in der Apotheke durch Ausbildung, aber halt auch durch Fortbildungsmöglichkeiten nach wie vor unzureichend gut oder sicher, diese Patientinnen evidenzbasiert zu beraten. Und Wechseljahre ist mittlerweile relativ gut, aber es gibt halt auch Geschichten wie Endometriose, die halt einfach kaum thematisiert worden sind. Und ja, dass halt der Hormonhaushalt auch wirklich den Wirkmechanismus verändern kann und auch zum Beispiel bei ADHS-Medikamenten unterschiedliche Effekte haben kann. Und solche Sachen sind ja total spannend und auch wichtig, dass wir sie einfach thematisieren, genau.
Und berücksichtigen eben bei der Beratung. Gibt es Medikamente, bei denen in der Praxis eine Dosisanpassung bei Frauen durch sie empfohlen wird?
Da muss man ja immer vorsichtig sein. Das ist ja genau die Herausforderung, weil natürlich Fach- und Gebrauchsinformationen gelten und natürlich das, was der Arzt auch entsprechend ja sagt. Und ja, mir fällt das auch vor allem auf, dass es im kardiovaskulären Bereich häufiger dazu kommt, dass zum Beispiel Metoprolol häufiger gewechselt wird zu Bisoprolol und dass auch dort wiederum eine geringere Dosis als in der Leitlinie empfohlen wird, von den Ärztinnen verschrieben wird. Und das ist halt super spannend, weil wir das natürlich auch in Medikationsanalysen sehen können. Ich sage bewusst können, weil es ist natürlich, es ist keine repräsentative Aussage, aber dass wir dort halt schon auch mehr Nebenwirkungen wiederum wie Schwindel bei Frauen sehen und bei älteren Damen vor allem, die ja dann doch relativ hoch eingestellt noch sind. Und da kann man dann halt ansetzen und nochmal ins Gespräch auch mit den Ärztinnen gehen.
Und verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen würden, also es braucht hier unbedingt mehr Daten, wir brauchen mehr Studien und das müssen alle Beteiligten von der Industrie, der Apothekerschaft über die Standesorganisation, darauf müssen wir achten und drängen.
Ja, das wäre schön. Das würde mich sehr freuen, wenn wir das irgendwie hinkriegen könnten.
Haben wir doch schon einen Antrag für den Deutschen Apothekertag hier im Podcast beschlossen, ob der durchgeht, das wissen wir noch nicht. Aber damit ist natürlich mit Ihrem Engagement natürlich immer noch nicht Schluss, denn Sie sind auch aktiv im Netzwerk Spitzenfrauengesundheit. Was motiviert Sie dazu? Sicherlich das Thema, was wir gerade besprochen haben, auch so ein wenig, oder?
Ja, genau, absolut. Das war auch sozusagen mein Impuls. Ich war bei einem parlamentarischen Abend dabei, das war, ich glaube, ja, letztes Jahr. Und da habe ich eine Professorin reden gehört und ja, die hat halt genau diese künstliche Intelligenz auch entsprechend sich nochmal genau vorgenommen und hat eigentlich auch präsentiert, wie wenig Daten halt zur Verfügung stehen, aber doch die Pharmakokinetik sich entsprechend bei Frauenkörpern deutlich unterscheidet, was ja eigentlich auch naheliegend ist, so meint man. Naja, und genau, und da habe ich das erste Mal halt von den Spitzenfrauen auch mitbekommen und war halt so, okay, ich muss da einfach mal mich reinfuchsen und meine Leidenschaft darin auch ausleben. Genau, und so kam es halt dazu, dass ich halt da jetzt in der AG gendersensible oder geschlechtersensible Medizin auch immer mehr aktiv bin und freue mich halt auch dort in einen Austausch zu gehen. Und das Spannende ist halt einfach, dass das ein Netzwerk von Frauen in Führungspositionen ist. Und das ist ja auch was Besonderes, da Frauen doch schnell auch in der Apothekenwelt, wenn man dann doch meinen Führungspositionen schaut, deutlich weniger vertreten sind. Und das ist ja irgendwie trotzdem wichtig, weil wir natürlich auch eine Diversität mitbringen in unsere Führungsfunktion. Und daher bietet dieser Verein halt auch eine Plattform, eine offene Plattform, um sich halt darüber auszutauschen und ja, im Prinzip auch ein Bewusstsein zu schaffen.
Ich befürchte, es wird nicht die eine Antwort geben, aber was sollte sich im System verändern, um Frauen im Gesundheitswesen ja besser zu unterstützen oder mehr Raum zu geben? Also was sind so die Hinderungsgründe?
Also vor allem Familie, glaube ich. Also das ist so das größte Hindernis, gerade im jungen Alter, dass, wie heißt es so schön, Mann macht Karriere, Frau ist zu Hause und kümmert sich um das Kind, dass es dort halt einfach eine Bewusstseinsänderung geben muss. Dass vielleicht auch, und das deswegen auch Doppelspitzen, dass halt unheimlich angenehm ist, wenn man nicht alleine an diesen Positionen ist, sondern sich das gemeinschaftlich auch teilt und dort halt gemeinsam die Apotheke vor Ort gestaltet und das Team führt. Und dass halt solche ja Strukturen geschaffen werden, dass halt, ich sag mal, moderne Arbeitsmodelle durch auch in der Apothekenwelt ankommen und Homeoffice auch eine Möglichkeit sind, um halt flexibler agieren zu können. Und ja, da sehe ich auf jeden Fall den einen Punkt und natürlich halt auch ja den Thomas-Effekt so ein bisschen zu beseitigen, dass das halt auch Frauen empfehlen können oder Männer Frauen empfehlen oder halt auch andersrum, ne, dass wir hier wirklich eine Diversität schaffen, denn nur durch Diversität schaffen wir eine neue Innovationskraft und auch gerade die Apothekerschaft ist in einem Wandel. Wir sind gerade in einer absoluten Transformationsphase und wir bewegen uns und es werden immer mehr Apothekerinnen ja aktiver und motivierter durch unsere neuen Geschäftsmodelle vielleicht auch oder unser Umdenken in der Apothekenwelt, ne?
Als Gesundheitsminister, so habe ich es zumindest gelesen, würden Sie eine gendergerechte Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben? Können Sie das ganz kurz erklären, diesen Begriff?
Genau, also ich möchte da halt auch nochmal darauf hinweisen, dass wir halt diese Daten derzeit unzureichend haben. Genau, und das, was wir halt jetzt auch schon intensiv besprochen haben, dass wir, um KI auch im Gesundheitswesen sinnvoll anwenden zu können, ja, halt auch wirklich geschlechtsspezifische Daten brauchen. Und vielleicht, wahrscheinlich ist es auch sehr wichtig, hier Hormondaten zu haben, also dass man halt auch dort weitere Wege öffnet, ne? Also dass es nicht nur das biologische Geschlecht angeguckt wird, sondern halt auch die soziokulturellen.
In demselben Abschnitt sagen Sie, zentralisierte Strukturen sollen eine effizientere Finanzierung und Verwaltung gewährleisten. Ich befürchte, das schauen wir aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Vielleicht verstehe ich es aber auch falsch. Ich bin in einem Land groß geworden, in dem Zentralisierung für vieles gesorgt hat, aber eben nicht für mehr Effizienz. Also Zentralisierung bedeutet halt immer den Fokus auf ein Zentrum und ich übersetze mal bildlich den Fokus vielleicht nur auf eben diese große Stadt und Strukturen rauszuziehen aus der Fläche. Und das übersetze ich bildlich halt mit Land. Und ich sehe da halt auch eine Ursache für so eine aktuelle Stimmungslage, die wir so in der Bundesrepublik spüren. Gerade aus dem Bereich Land, haben wir da eine unterschiedliche Meinung oder meinen wir was Unterschiedliches? Also diesen Fokus auf diese zentralisierten Strukturen, was haben Sie da im Blick?
Also ich glaube, wir meinen ein bisschen was anderes, weil ich gehe schon mit, dass das natürlich so, wie es in Deutschland auch gerade ist und gerade die föderalen Strukturen schätze ich sehr. Und ich meine aber halt vor allem im kleinen Detail, also dass wir halt wirklich gerade was die digitalen Tools auch angeht, wir so zerpflückt derzeit sind und auch Apothekensoftware-Systeme so unterschiedliche Ansätze haben, beziehungsweise auch Niveaus so. Und dass ich dort halt mir wünsche, dass wir da eine einheitlichere, zentralisierte Richtlinie bekommen.
Verstanden. Genau. Verstanden. Welchen Tipps würden Sie Frauen geben, die in der Pharmazie Führungsverantwortung übernehmen wollen? Sucht euch ein Netzwerk?
Unbedingt. Genau, also Netzwerken, offen sein, also wirklich auch kommunikativ wirklich sich mit anderen austauschen. Genau, das ist ja Netzwerken am Ende auch sich weiterbilden, sich den Raum schaffen, einfach zu gucken, wo möchte ich hin. Das ist halt auch, finde ich, ganz wichtig, dass man erstmal auch selber guckt, wo möchte ich hin, was sind meine Werte, wie gehe ich halt in die Zukunft rein, wie möchte ich Apothekerin sein, wie möchte ich Führungskraft auch sein, möchte ich hierarchische Strukturen haben oder doch wirklich auf einer horizontalen Ebene kommunizieren und trotzdem einfach entsprechend professionell als Führung agieren. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass da halt ein gewisses Verständnis für da ist und trotzdem Familienplanung mit einbeziehen. Ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft auch enorm wichtig, ne?
Ohne Frage. Haben Sie persönlich Mentoren, Mentorinnen oder Vorbilder oder ist das zu groß?
Naja, also ich gucke mir meine beiden Chefinnen an, oder? Also da ist ja schon, Ina und Maria sind da schon große Vorbilder. Und das ist Wahnsinn, wie sie beide da 4 Apotheken und noch zahlreiche anderen wunderbaren politischen Sachen organisieren und veranstalten und halt von Netzwerkabenden auch wirklich, ich bin ganz begeistert und sehe sie schon auch als meine Vorbilder.
Was kann denn Berufspolitik in dem Bereich besser machen? Wären Sie jemand, der für eine Quote plädiert oder sagen Sie, wir müssen die Rahmenbedingungen besser schaffen, um eben auch Familie eben nicht zur Last zu machen, sondern das alles möglich zu machen. Also muss jede Veranstaltung auch abends 19 bis 23 Uhr stattfinden oder kann man das nicht vielleicht auch einen Tag legen, wo ich eben auch Kinderbetreuung sicherstellen kann? Also was sind so die Dinge, die Berufspolitik bewegen kann, um mehr Frauen das Engagement zu ermöglichen?
Ja, also auf jeden Fall Ich finde es eigentlich gar nicht verkehrt, dass die Veranstaltungen abends sind. Sowas mag ich tatsächlich sehr gerne, weil man dann halt wirklich nochmal kurz den Apothekenalltag ruhen lassen kann und dann nochmal sich entsprechend neuen Input auch holt. Kann wichtig finde ich auch diese Möglichkeit, es online zu machen. Also klar, ich liebe Netzwerken und vor Ort sein, aber genau halt, um mir halt auch jederzeit diese Möglichkeit zu geben, finde ich das total schön, sowas halt auch online wahrzunehmen. Und ja, was ich halt auf jeden Fall auch sinnvoll finde, deutlich mehr jüngere Menschen auch dazu zu befragen. Apothekerinnen oder gerade also frisch Approbierte halt zu fragen, wie stellst du dir deinen Arbeitsalltag vor? Wie können wir gemeinsam es schaffen, irgendwie hier ja weiterzukommen und dir halt bedürfnisorientiert einen Arbeitsplatz zu geben, der dich erfüllt und an dem du dann auch lange sein wirst, ne? Und ich glaube, da müssen wir halt auch viel ansetzen und halt dort auch Stimmen geben.
Letzte Frage nochmal, Quote?
Ich sehe da für und wieder. Also tatsächlich finde ich das, weil auf der einen Seite sage ich, ja, es muss eine Quote her. Also ich sehe schon einen großen Bedarf darin, dass wir halt einfach festlegen, okay, es müssen so und so viele Frauen halt auch mit Entscheidungen treffen. Und gleichzeitig ist mir aber Expertise wichtig. Und wenn diese Expertise halt nun nicht da ist, muss ich nicht Frauen in Position setzen, die eigentlich davon nicht unbedingt Ahnung haben, ne? Also da ist halt klar, man kann immer mit seinen Aufgaben wachsen, definitiv. Aber wir müssen halt schauen, wie wir halt mit solchen Quoten auch am Ende umgehen. Und ja, ich würde sagen, wir brauchen das, aber halt auch mit dem Punkt Expertise.
Vielleicht können wir so verleihen, je diverser ein Gremium ist, umso bessere Entscheidungen wird es treffen,
ja,
oder?
Ja, genau.
Okay. Mhm. Sie sind nicht nur unglaublich engagiert, was die eigene Fortbildung angeht, sondern Sie engagieren sich auch bei der Fortbildung Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Auch hier die Frage, was motiviert Sie, dieses unglaubliche Zeitvolumen zu investieren?
Leidenschaft. Ja, also Leidenschaft und das Team selbst natürlich. Also wenn ich halt merke, ich kann jemanden motivieren und gleichzeitig kriege ich genau diesen Ehrgeiz am Ende mit. Ja, und ich habe doch echt mittlerweile so viele Kolleginnen, die von Ideen nur sprudeln so, und da ist es so schön, wenn ich sie halt unterstützen kann und sagen kann, hier, wie sieht's aus? Möchtest du in diesem Bereich dich fortbilden oder entsprechend dort eine Veranstaltung besuchen? Wir probieren es einfach mal aus. Also, und das finde ich ganz wichtig und ja, und da motivieren wir uns alle, glaube ich, gegenseitig.
Sie waren kürzlich beim Apothekerinnenkongress. Was ist das für ein Format?
Genau, das Format ist auch ganz spannend. Es ist jetzt wieder ins Leben gerufen worden und ist vor allem für Frauen organisiert worden, wo halt Raum gegeben worden ist für Frauen, die sich überlegen, in Führungspositionen zu kommen und die halt auch schon alleine eine Apotheke führen und da entsprechend noch mehr Input auch brauchen. Und das Setting war total angenehm und ja, das soll jetzt auch die nächsten Jahre weitergeführt werden. Und ich bin da auch sehr gespannt, wie sich das so entwickelt und wie viele weitere Frauen da auch eine Stimme entsprechend bekommen und sich gegenseitig stärken. Und das war natürlich auch ein wunderbares Netzwerkevent, um sich halt auch einfach auszutauschen.
Dann lassen Sie uns im letzten Abschnitt zu Ihren Zukunftsvisionen kommen. Wie sieht denn die Apotheke der Zukunft für Sie persönlich aus?
Die Frage habe ich vor ein paar Jahren schon mal gestellt bekommen und finde sie auch super, super spannend, weil wir kommen in diesen demografischen Wandel. Wir haben wahrscheinlich Personalnot und gleichzeitig haben wir künstliche Intelligenz und halt zahlreiche digitale Tools. Und gleichzeitig kommt noch der Klimawandel. Also wir haben viele Aspekte, die mittlerweile immer mehr mitschwingen. Und ich wünsche mir, dass wir für das Gesundheitssystem auf jeden Fall weiterhin eine niederschwellige Verfügbarkeit darstellen als Apotheke vor Ort. Und wir halt ja mit digitalen Tools, also mit der Unterstützung entsprechend den Patienten wirklich bedürfnisorientiert, Patienten individuell beraten können und dort halt nicht mehr als nur Arzneimittelabgabestelle wahrgenommen werden, sondern dort wirklich als Gesundheitskompetenzzentrum. Dass wir am Ende wirklich da eine gewisse Gesundheitskompetenz in der Apotheke schaffen, aber halt auch unsere Expertise immer wieder in die Versorgung eingebracht wird.
Wenn Sie persönlich jetzt sich betrachten, wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
Auf jeden Fall bleibe ich Apothekerin. Das ist schon mal klar. Und ja, ich sehe mich in der Apotheke vor Ort und ich bin gespannt, wo es am Ende auch hingeht mit der Apotheke vor Ort. Und ich hoffe, ich kann meinen Beitrag leisten und entsprechende innovative Geschäftsmodelle auch weiter in die Apotheke führen und das halt möglichst auch deutschlandweit, ne?
Und die abschließende Frage bei einem Podcast, der Dein Rezept fürs Leben heißt, was ist Ihr persönliches Rezept fürs Leben, was Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
Mhm. Auf jeden Fall Offenheit, also offen gegenüber neuen Innovationen oder halt auch Fremden und Selbstkenntnis. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man selbst nachschaut, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin, was sind meine Werte, sind die Werte übereinstimmend mit dem Unternehmen, in dem ich bin und ja, wie gehe ich mit meiner Zukunft um, ne?
Frau Duderscheid, ganz, ganz vielen Dank. Eine unglaublich große Leidenschaft, die Sie für die Pharmazie und die öffentliche Apotheke verspüren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führungswerkstatt waren absolut begeistert. Es gab sehr, sehr viele Nachfragen. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg und bin mir sicher, dass Sie ja die Zukunft maßgeblich und aktiv mitgestalten werden. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.